Hallo, ihr möchte gern Medienfuzzis. Mein Name ist William Kohn und ich mache was mit Medien. Und ihr? Ihr hört jetzt eine große Portion Republika bei Was mit Medien mit Daniel Fiene und Dennis Horn bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Das Medienmagazin. Der Podcast.
Hallo.
Hallo, heute geht die Republika zu Ende, die wichtigste und größte Netz- und Gesellschaftskonferenz in Deutschland. Und wir sind von Berlin aus mit dabei.
Die vier Themen, die wir euch mitgebracht haben, werden euer Leben verändern. Besonders Thema 3 hat uns zu Tränen gerührt.
Ja, es hört sich jetzt für euch erst einmal so an, als würden wir hier gerade Buzzfeed und heftig CO hochnehmen. Aber was gleich hier in der Sendung passiert, ist unglaublich. Jetzt in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel. Sie hat als Publizistin und auch Direktorin des Instituts für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen gearbeitet, kriegt jetzt einen neuen Job, denn ab dem 1. Oktober wird sie an einem Schreibtisch in Düsseldorf Platz nehmen, als neue Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Bei Twitter hat sie heute dazu Folgendes geschrieben, Zitat, freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team in analogen und in digitalen Zeiten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Was mir bei Miriam Meckel ja fehlt für den Posten an der Spitze eines solchen Magazins, Erfahrung. Also Führungserfahrung, Blattmacherinnenerfahrung, Printerfahrung, mal abseits der Bücher, die sie dann doch ja geschrieben hat. In diesem Zusammenhang möchte ich übrigens noch bekannt geben, dass ich ab dem 1. Oktober neuer CEO bei Mercedes-Benz werde. Warum nicht, oder? Wenn es Spaß macht?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Republika Medienmagazin.
Wir sind bei D-Radio Wissen jetzt sozusagen into the wild, ab in die Wildnis, haben Dennis und ich uns jetzt begeben, ganz nach dem Motto der diesjährigen Republika. Vor, ich sag mal, ja, gut 40 Minuten gab es das große Finale. Die letzten drei Tage haben dann 500 Geeks und Nerds auf den, ich glaube, 6 Bühnen mindestens, ne? Ich
glaub, nein, 12 Stages plus nochmal so 5 Sonderbühnen.
Unglaublich.
Und 6 aber größere.
Ja. Und 5000 Teilnehmer waren insgesamt dann dabei bei der diesjährigen Republika. Aber da muss man wirklich sagen, das 8. Mal, das Ding ist unheimlich gewachsen.
Das Ding ist unheimlich gewachsen. Es hat gegenüber dem vergangenen Jahr sogar nochmal um 1000 zugelegt. Und du hast gesagt, 500 Geeks und Nerds. Es gab auch gut 500 Helfer. Und die Zahl der Helfer ist mehr als bei der ersten Republika vor 7 Jahren überhaupt an Gästen dabei.
Da haben ja immer alle gesagt, das ist die Blogger-Konferenz.
Überhaupt nicht mehr.
Da ist ja eigentlich alles, was dabei, alles, was Einsen und Nullen hat, das kann dann wirklich vom Mami-Kochblog sein, eine Strickveranstaltung, Weinverkostung und so. Das habe ich alles mitbekommen. Es muss halt irgendwie die Brücke in die Digitalität geschlagen werden. Aber was ist schon heute ohne Internet?
Nichts.
Also man kann eigentlich sagen, die Republika ist eine Gesellschaftskonferenz.
Genau so ist es.
Aber was nimmt man dann in diesem Jahr mit von der Republika? Ich glaube eigentlich nur ein Name, der so ein bisschen die Schlagzeilen auch jetzt in der öffentlichen Berichterstattung der Netzkonferenz gestohlen hat. David Hasselhoff.
Und weißt du, was David Hasselhoff gesagt hat? I love nerds and I love geeks.
Das wurde so oft getwittert.
Ja.
Aber ich war wirklich kurz wirklich bewegt und fand das wirklich ganz fantastisch. Und ich habe mir wirklich überlegt, wenn wir uns jetzt in dieser Stunde, in einer Stunde Was mit Medien, uns über diese Konferenz unterhalten werden, dann müssen wir diese eine Sache, auf die wirklich alle gewartet haben, doch jetzt auch nochmal würdigen und kurz feiern. Ja. Nämlich der Moment, in dem David Hasselhoff dann tatsächlich auch gesungen hat. Es war ja so, er war eigentlich so eine gekaufte Werbefigur von einem finnischen Sicherheitshersteller. Und da war es dann so, dass er über Digital Freedom gesprochen hat. Es war gut eingeübt so, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, diesen Talk.
Ich fand auch, dass er für das Thema Privatsphäre, das passte überraschend gut, auch so ein bisschen.
Ja, gerade aus seiner Historie, ne?
Ja.
Und zwar meinte er, hat er eine Situation geschildert, dass es nicht immer Situationen gibt, in denen man sich freut, dass Bilder aus dem eigenen Haus im Internet veröffentlicht werden, wo er angespielt hat wie ein Foto aus seinem Badezimmer, wo er in einer ungünstigen Situation fotografiert wurde.
Mit einem Burger in der Hand.
Denn die, weltweit die Schlagzeilen machte. Ja. Und da kann man schon verstehen, dass er sich dafür einsetzt. Das dürfte auch ein sehr lukrativer Auftritt von ihm gewesen sein. Ich weiß nicht, was die Macher der Republika genau darüber denken, dass man sich jetzt genau darüber unterhält. Aber im Grunde haben alle im Saal, es war wirklich sehr voll, er war auf der Hauptbühne, auf die eine Frage aus dem Publikum gewartet. David, sing für uns. Und er hat sich ein bisschen bitten lassen und am Ende, glaube ich, er hat nur drauf gewartet und sich dann doch gefreut. Und hier ist für euch der Ausschnitt. David Hasselhoff singt auf der Republika.
The morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. You sing it. I've been
looking for freedom. I've been looking so long.
I've been looking for freedom. Still the search goes on. That's digital freedom.
Digital freedom.
Tja, da ging's richtig ab.
Aber ich muss sagen, also auch wenn er als Beispiel passte, so werblich, wie sich diese ganze Nummer anhört, war es auch. Das war, oh, und das, also das hatte aber auch ein bisschen Fremdschämfaktor.
Eigentlich können wir jetzt die Berichterstattung über die Republika einstellen. Alles ist gesagt, mehr Digital
Nein.
Freedom.
Nein, wir kümmern uns jetzt um die Themen, die wirklich wichtig waren.
Sascha Lobo hat auch der Gemeinde gepredigt. Ja. Er ist ja das bekannteste Internetgesicht in Deutschland. Und man denkt immer, er sitzt in jeder Talkshow. In letzter Zeit hat er sich zum Glück ein bisschen rar gemacht. Ich glaube, er hat an seiner Rede zur diesjährigen Republika gearbeitet.
Absolut, weil es war die erste, die vorbereitet war.
Na, das ist gemein.
Doch, das war schon ausgefeilt, fein orchestriert, doch.
Und er hat im Wesentlichen geschimpft. 70 Minuten hat er geschimpft und zwar hat er wirklich alle Anwesenden beschimpft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr seid auf einer Veranstaltung und werdet beschimpft. Das kann sich nicht jeder leisten. Sascha Lobo kann es machen und wir haben einfach mal aus diesem Vortrag für euch 12 Sätze rausgeschnitten und die auf 3 Minuten komprimiert, knapp 3 Minuten. Und da hören wir mal rein und dann nehmen wir das mal ein bisschen auseinander, was Sascha Lobo aktuell nicht passt. Hier ist eine kleine Zusammenstellung aus der Rede von Sascha Lobo, die Rede zur Lage der Nation. In diesem Tonfall, als ich das nochmal so zusammengeschnitten gehört habe, dachte ich so, wow, er ist richtig nach vorne gegangen. Er hat wirklich im ersten Teil einen Vergleich herangezogen, dass eine Vogelschutzart wirklich in Bayern allein mehr Unterstützung an Geld eingesammelt hat als die digitale Netzlobbyvereinigung hier in Deutschland. Das ist irgendwie über 100 Mitarbeiter wirklich Vollzeit sich ja um den Schutz von einer Vogelart kümmern können, allein in Bayern, aber das Spendenaufkommen es nicht schafft, dass irgendwie gerade mal 2 Leute europaweit oder in Deutschland und Österreich zusammen, so war das genau, wirklich dann sich für die digitale Freiheit einsetzen können. Er hat dann einfach gesagt, dass, was er alles schlecht fand und was sich seit in der Post-Edward Snowden-Zeit verändert hat, das, was ihm da gefehlt hat. Und am Ende hat er noch gesagt, so dass wir jetzt ein bisschen in die Institutionen als Netzgemeinde wirklich rein sollten, uns daran beteiligen, auch wenn es weh tut, aber nur so könne man was verändern. Und hat dann auch, haben wir gerade am Ende gehört, gesagt, wir müssen ein bisschen das Vokabular verändern, zum Beispiel das Wort Angriff ganz anders benutzen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass einfach Sascha Lobo, so wie er das gesagt hat, genau den Ton getroffen hat, das, was die Netzgemeinde gerade hören muss, weil wirklich viel passiert ist in der Edward Snowden-Zeit seitdem eigentlich nicht. Aber du hattest da ein bisschen Bauchschmerzen mit seinem Vortrag.
Ich hatte den Eindruck, dass er genau das gesagt hat, was die Netzgemeinde hören will. Und nicht nur muss. Und meine Bauchschmerzen rühren daher, dass er vor einem Jahr einen Vortrag gehalten hat, der völlig anders war. Vor einem Jahr hat er einen Vortrag gehalten, ich habe diesen Satz hier nochmal mitgebracht, da hat er gesagt, wir haben verkannt, dass Netzpolitik zuvorderst Politik ist und nur ganz wenig Netz. Wir müssen uns eine ärgerliche Frage stellen, wie überzeugen wir Angela Merkel. Und er hat da gesagt, auf seiner Rede im vergangenen Jahr, dass es im Notfall dazu kommen müsste, dass man zusammen mit der Bundeskanzlerin Mehrheiten findet. Das war so ein Zugehen auf die Politik. Die Frage, sich damit zu beschäftigen, warum kommt die Netzgemeinde nicht so aus ihrem Kokon raus? Ne? Warum kommt das, was wir die ganze Zeit fordern und fordern und fordern, nicht in der Politik an? Und jetzt sagt er ein Jahr später, das genaue Gegenteil. Und ich weiß nicht, ob der Überwachungsskandal, so groß er ist und so wütend er einen macht, dafür reicht, einfach völlig in die andere Richtung zu galoppieren, weil er sich damit wieder zurückzieht in diese Rechthaberei, in dieses, wir geben nur uns selbst Recht, wir haben die Deutungshoheit und wir schließen aber auch überhaupt keine Kompromisse.
Ich habe das ganz anders empfunden, weil er hat ja wirklich gesagt, nee, geht doch in die Sprechstunden der Politiker und klärt sie über eure Wünsche auf. Dass da einfach der persönliche Kontakt mit der Netzgemeinde fehlt und dass man halt auch auf die Politik zugehen muss. Das habe ich eigentlich mitgenommen. Auch hier hat er, wie im vergangenen Jahr, wieder aufgefordert, doch einfach zu machen. Also auch wirklich nicht über den eigenen Teller. Das ist wirklich ein Motiv, was sich durch alle seine Vorträge auf der Republika dann auch durchschwenkt, nämlich dass er sagt, so Leute, ihr könnt nicht einfach nur unter euch austauschen und einfach alles besser wissen. Ihr müsst Gesichter nach außen werden und auch zugänglich sein.
Ich fand, dass er das diesmal in einer Art gesagt hat, die problematisch ist, weil er zu diesem Marsch in die Institutionen zwar aufgerufen hat, was ja eine Art ist, einfach Politik zu machen. Ja. Er hat vorher aber ein wesentlich kriegerischeres Vokabular benutzt für all die Dinge. Er hat zu DDoS-Angriffen auf Bürgerbüros im Real Life geraten. Er hat dazu aufgerufen, zum Beispiel wirtschaftlichen Druck auszuüben auf Netzgiganten wie Google und Facebook. Und dann im Anschluss kam dieses, wir müssen aber auch mit der Politik reden. Das ging völlig unter und ich hatte das Gefühl, mit dieser Wut im Bauch, mit diesem Zurückziehen in diese Rechthaberei, so auf diese Position, die man der Netzgemeinde ja auch oft vorwirft, sich nur selbst zu bestätigen, gewinnt man gar nichts.
Aber er hat ja im Prinzip gesagt, Hintern hoch, macht was, sonst, wenn ihr das nicht macht, hat er sich ein paar Domains registriert und wird dort seine Meinung als die Meinung der Netzgemeinde verkaufen. Meinst du, das bewirkt was, diese Drohung, die er da zum Schluss noch abgelassen hat?
Nein, das war ein Gag, es war lustig, um die Leute nochmal irgendwie zumindest mit dem witzigen Sascha Lobo zu versehen. Aber ich glaube, das verpufft am Ende. Übrigens hat Felix Schwenzel heute eine Rede gehalten, in der er Sascha Lobo auch widersprochen hat.
Was sagte er?
Er sagt zum Beispiel, dass wir uns erstmal überhaupt darüber einig werden müssen, wer denn unser Gegner ist. Ob die Politik denn überhaupt unser Gegner ist und ob es so sinnvoll ist, auf die Politik mit so einer kleinen Menge an Leuten zuzugehen. Erst einmal muss das in der Bevölkerung ankommen, was die Probleme sind mit dem Netz, was das an gesellschaftlichen Problemen bedeutet, wenn die Netzneutralität schwindet, wenn es zu viel Überwachung gibt und all diese Geschichten. Und erst wenn das in der breiten Masse Druck erzeugt, kommt das irgendwann auch in der Politik an.
Wenn dann natürlich die 5000 Teilnehmer der Republika das ein bisschen mit nach Hause nehmen, dass man nicht nur in seinem eigenen Saft schwimmt, dann ist das natürlich schon mal ein Erkenntnisgewinn, der nicht zu verachten wäre.
Ja.
Auf jeden Fall konnte man noch viele andere Sachen mitnehmen, auch Journalisten, die da waren. Es gab nämlich ganz viele neue kleine Service-Tools, die einfach das journalistische Arbeiten besser machen können. Und die stellen wir euch gleich vor hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Das Werkzeugmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Die Republika in Berlin hat in diesem Jahr auch wieder vielen journalistischen Themen eine Heimat geboten. Nicht nur auf der Media Convention, einer Konferenz, die zeitgleich ja auch in der Station Berlin stattgefunden hat, sondern auch auf der Republika selbst. Und was ich ganz spannend finde, wie viele neue, spannende Tools für Journalisten da vorgestellt worden sind. Da hat einmal Richard Gutjahr eine erste Bilanz für Later Pay gezogen, das wir euch hier in Was mit Medien auch schon vorgestellt hatten. Dieses neue Bezahlsystem, das er in seinem Blog einsetzt und das bald groß startet. Dann PageFlow, ein ja, Content-Management-System für Multimedia-Reportagen, so diese Snowfall-Ecke. Das ist ein Tool, das der WDR entwickelt hat und frei zur Verfügung stellt. Und dann haben wir Hostwriter.
Hostwriter.org ist die Adresse von diesem Projekt. Das ist eine Plattform von drei Journalistinnen, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, Mensch, wenn ich jetzt recherchiere und an einem Thema dran sitze, dann wäre es doch manchmal toll, wenn ich Unterstützung habe. Gerade wenn es zum Beispiel im Ausland ist oder wenn gerade es ein Thema ist, wo ich spezielle Expertise brauche. Und vielleicht gibt es andere Journalisten, die da mit mir gemeinsam forschen können. Und deswegen gibt es Hostwriter.org. Und gestern um 10 Uhr gab es die Premiere und schon am ersten Tag hatten die dann 69 Anmeldungen. Sie wollten im ersten Monat 100 Anmeldungen schaffen, waren also schon sehr, sehr glücklich. Und sie hoffen, dass ihre Plattform, auf der sich dann Journalisten vernetzen können, auch dann wirklich ja, gut vernetzen wird. Und Tamara Anthony, sie ist Tagesschau-Reporterin im ARD-Hauptstadtstudio, hat da noch mit mir gesprochen und mir ein bisschen die Plattform vorgestellt. Und sie hat dann auch noch so mal über das Problem geredet, wie das eigentlich ist. Naja, als freie Journalisten zusammen recherchieren, nimmt man sich dann nicht ein bisschen die Butter vom Brot? Und das hat sie mir dann noch erklärt.
Wir haben auch so ein paar Beispiele, sogenannte Showcases, um zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Varianten, dass man nicht in Konkurrenz ist mit anderen Journalisten, sondern dass man zusammen einfach viel mehr schaffen kann. Also jetzt ein Beispiel, wenn man in einem anderen Land, in Tunesien unterwegs ist und das ist ein Hörfunkkollege und ein Printkollege, dann kann man einfach total gut zusammen die Geschichten recherchieren und der eine verkauft sie ans Radio, der andere an Print. So haben wir das eben öfter auch gemacht in so einem Journalistenverein, in dem wir sind. Oder auch wenn man mit Journalisten aus anderen Ländern zusammenarbeitet, dann verkauft einfach jeder an sein Heimatmedium und da ist überhaupt keine Konkurrenzsituation.
Ich schätze mal, das ist so eins dieser Projekte, die aus dem richtigen Bedürfnis entstanden sind, oder?
Absolut. Das war aber auch irgendwie so ein Grundbedürfnis, was ich irgendwie auch schon immer hatte in dem Journalistenverein, in dem ich bin, wo halt wir international versuchen, Journalisten zu verknüpfen. Und ich immer dachte, hey, es gibt Journalisten aus verschiedenen Ländern mit so viel Expertise und man muss die richtigen irgendwie zusammenfinden können. Und jetzt haben wir halt so eine Suchmaschine, wo man halt eben dann halt nach seinem richtigen Partner, nach der Area of Expertise, wie es dann halt heißt, auch dann suchen und danach filtern kann.
Mal angenommen, mein Kollege, der Herr Pähler, der sollte jetzt demnächst mal eine kleine Recherche machen, jetzt passend natürlich in dieser Woche zum Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Wie könnte er dann jetzt auf eure Seite gehen? Was muss er da machen?
Er gibt einfach sein Profil ein, dann muss er sich akkreditieren, weil wir wollen halt eine Plattform nur für Journalisten, das heißt aber auch journalistisch arbeitende Blogger, Journalistenschüler und Dokumentarfilmer sein. Aber das heißt, man muss sich akkreditieren. Oder man ist Mitglied in einer Partnerorganisation. Wir haben inzwischen 23 Partnerorganisationen. Das sind halt so Netzwerkrecherche, Freischreiber, DJS, also Deutsche Journalistenschule, DJV, der Journalistenverband und so weiter, aber auch im Ausland Partnerorganisationen und die haben alle einen Code, einen Einladungscode und wenn man diesen Einladungscode gleich in sein Profil reinlädt, dann wird man sofort freigeschaltet, weil damit dann klar ist, da hat schon quasi die Organisation gecheckt, man ist Journalist, dann müssen wir das nicht noch als Hostwriter-Team händisch nachchecken. Also wenn er dann eben ein Profil angelegt hat, der Kollege, der zum Eurovision Song Contest will, dann kann er danach auch gleich nach Kollegen suchen und dann könnte er eben eingeben, suche vor Ort einen Journalisten, der, wenn er sich irgendwie eigentlich für die Landeskunde dort eher interessiert oder dann sucht er halt nach irgendwie, der sich irgendwie mit den, keine Ahnung, der traditionellen Musik irgendwie beschäftigt hat, dann kann er aussuchen, will ich eher mit einem Printjournalisten oder mit einem Radiojournalisten zusammenarbeiten, das rausfiltern und könnte dann auch noch rausfiltern, welche Fachkenntnisse soll dieser Journalist, mein Traumpartnerjournalist haben, welche Themen sind die, die mich interessieren. Und dann kann man mit diesem Journalist in Kontakt treten, auch über ein Formular bei Hostwriter, weil die Adresse, die E-Mail-Adresse wird nicht gleich angegeben, damit da halt nicht irgendwie E-Mail-Adressen rausgefischt werden können. So ein Sicherheitsaspekt ist das. Und dann bespricht man, ob jeder für sein Medium schreibt oder einfach nur ein Tipp gegeben wird. Also sprich ja auch dann so dieses, fließt da jetzt Geld oder wird da nur einfach mal eine Hilfestellung gegeben, so dass ist besser am Anfang zu klären.
Ich weiß nicht, ob das auch möglich ist oder dass sie sagt, nee, das ist erstmal bewusst nicht der Fall. Es könnte ja auch sein, dass ich jetzt in der Redaktion sitze und irgendwelche Themen plane und gucke, ob es irgendwie zu einem Thema schon gerade Recherchen gibt, wo man dann die freien Journalisten ansprechen könnte, ob die nicht vielleicht für das eigene Projekt, also für die eigene Webseite, für die eigene Zeitung, für die eigene Radio- oder Fernsehsendung dann explizit was produzieren. Weil oft ist es ja so, dass auch Redakteure gezielt Inhalte suchen, bevor sie jemand Neues drauf ansetzen, dass sie schon mal gucken, gibt es da vielleicht schon was. Ist das schon möglich? Ist das angedacht oder sagt ihr, nee, das machen wir bewusst erstmal nicht?
Also es ist nicht angedacht. Es kann entstehen, aber ist jetzt nicht so ein Grundgedanke, weil eigentlich wollen wir jetzt nicht so eine Plattform sein, wo irgendwie Journalisten sich gegenüber ihren Auftraggebern präsentieren, sondern es soll so eine Plattform sein, wo Journalisten auf Augenhöhe miteinander Kontakt treten können und zusammenarbeiten können. Trotzdem ist es natürlich so, also ich bin ja auch festangestellt, also ich bin ja quasi dann auch die Redakteurin und es ist darum halt auch für festangestellte Redakteure gedacht, die halt auch Geschichten machen und sagen, hey, wir wollen unbedingt den besten Beitrag zu einem aktuellen Thema aus dem Libanon und würden gerne irgendwie was zum Thema Künstler im Libanon machen und klar suche ich dann auch über diese Website nach dem super Kollegen vor Ort und frage den und in dem Fall wäre es dann aber klar, dass man halt eben auch dann ein Honorar verhandelt.
Sagt Tamara Antoni von hostwriter.org. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das nächste praktische Tool an.
Das ist Pageflow. Also ihr kennt vielleicht die Snowfall-Reportage oder andere dieser ja, Multimedia-Storytelling-Formate, nenne ich es mal. Ne? Mit diesem Wow-Effekt, wenn man die so durchscrollt. Die sind jetzt nicht mehr ganz neu, aber zumindest so neu, dass viele davon immer noch richtig aufwendig gebaut werden müssen. So in Zusammenarbeit mit Grafikern, Programmierern, Redakteuren, Autoren. Und jetzt kommt so langsam die Zeit, in der Content-Management-Systeme aufkommen für diese Darstellungsform. Und da haben die Kollegen vom WDR für eine Überraschung gesorgt. Sie stellen ihr Content-Management-System für alle zur Verfügung. Das heißt Pageflow. Pageflow.io ist die Adresse, falls ihr euch dafür interessiert. Und einer der Macher dieses Tools ist Stefan Domke von WDR.de. Und Daniel hat mit ihm über das Tool gesprochen und gefragt, was die Multimedia-Reportage mit Pageflow denn so kann.
Die kann im Augenblick mit verschiedenen Seitentypen arbeiten. Das heißt, im Idealfall kommt am Ende eine Reportage bei raus, die Videos, Fotos, Audios und Texte enthält, aber eben nicht wie bisher mehr oder weniger nebeneinander, Fotogalerie neben Text, Videoclip am Ende oder was weiß ich, sondern es ist alles sehr stark ineinander verwoben. Das Besondere in der Bildästhetik ist auch, dass eben ein Foto nicht klein im Text ist und erst groß geklickt werden muss, um dann halbwegs den Bildschirm abzudecken, sondern alle Videos, alle Fotos sind von vornherein bildschirmfüllend. Und das setzt voraus, dass ich mir echt Mühe mache mit den Fotos, mit den Videos. Hat aber auch eine, wie ich finde, super Anmutung. Also sieht einfach schön aus. Gerade wenn es in HD produziert wurde, dann spielt das Tool richtig seine Qualitäten aus. Wir kriegen in den nächsten Wochen 3 festgeplante Zusatzfeatures noch. In Zukunft wird es dann auch möglich sein, 360-Grad-Fotos frei navigierbar in die Reportage einzubauen. Zweiter Punkt ist so eine Vorher-Nachher-Funktion. Die haben wir aus einem anderen Projekt jetzt quasi rübergeholt, nämlich dass ich zum Beispiel ein historisches Foto von Köln, Hochwasser in den 50ern nehme und den Fotografenstandort jetzt erneut aufsuche, die gleiche Szenerie nochmal fotografiere und dann lade ich beide Bilder rein und kann mit so einem Vorher-Nachher-Schieber zwischen den beiden Bildern hin und her sliden. Und das Dritte ist im Augenblick ja sehr angesagt als Thema im Netzjournalismus, ist Data Journalism. Und eine Plattform, ebenfalls Open Source, ist ja Data Wrapper, wo ich die Möglichkeit habe, existierende Statistiken in interaktive Grafiken umzuwandeln. Und das, was dabei rauskommt, wird in Zukunft auch in unsere Reportagen integrierbar sein.
Was ihr jetzt auch ja in die Freiheit entlassen habt, was erhoffst du dir vielleicht persönlich, was daraus entstehen könnte?
Bei der Antwort für die Frage schicke ich tatsächlich nochmal voraus, dass ich freier bin. Dementsprechend spreche ich nicht für den WDR, sondern für mich. Ich habe mich echt gefreut wie ein Schneekönig, dass das geklappt hat, dass dieses Projekt unter Open Source gesetzt wird. Dass etwas, was aus Gebührengeldern finanziert wurde, jetzt auch denjenigen zur Verfügung steht, die ja auch unser Ding mitfinanziert haben. Ich würde mir schon wünschen, dass man in 10 Jahren feststellt, dass das nicht das einzige Open-Source-Projekt geblieben ist, weder beim WDR noch auf ARD-Ebene, sondern dass an verschiedenen anderen Stellen in den nächsten Jahren auch Leute gucken und feststellen, ey, das haben wir jetzt produziert, wir brauchen es selber und können es aber ja auch anderen Leuten parallel zur Verfügung stellen.
Vor einer Sache habe ich Angst, dass wir jetzt so eine Snowfallisierung der deutschen Verlags- und Rundfunklandschaft erleben.
Nee, ich nicht.
Nicht nur wegen eurem Tool, aber es ist ja schon angesagt, es gibt schon sehr viele Sachen. Und manchmal frage ich mich so, ist das jetzt die richtige Darstellungsform gewesen?
Also ich habe da keine Angst vor. Ich glaube aber, dass man tatsächlich aufpassen muss, dass man nicht durch eine besonders schöne äußere Form überdeckt, dass relativ wenig Inhalt dahinter ist. Das ist aber kein singuläres Problem einer gut gemachten Multimedia-Reportage, eines guten Storytelling-Formats, sondern ich glaube, diese Gefahr besteht bei jeder Fernsehdokumentation, die besteht bei vielen, vielen anderen Formaten, wo man sich nicht davon blenden, wo man, anders gesagt, man darf sich an keiner Stelle von den Bildern blenden lassen. Es muss immer noch genügend Inhalt auch ergänzend dabei sein. Da werden wir, glaube ich, auch weiter mit unserem Tool arbeiten und experimentieren, wie man möglicherweise auch größere Textmengen unterbringen kann, ohne das Format kaputt zu machen.
Stefan Domke von WDR.de über Pageflow, ein Content-Management-System für Multimedia-Reportagen, das der WDR jetzt für alle zur freien Verfügung stellt. Gut übrigens, dass Daniel mit ihm gesprochen hat, weil auch ich für WDR.de arbeite, von der Entwicklung vorher auch schon viel mitbekommen habe. Das mal als Offenlegung.
Aber mit programmiert hast du nicht, das kannst du gar
Nein,
nicht, ne?
Ich kann nicht programmieren.
Nee. Gut. Wir haben ja noch andere Leute, die programmieren können, wie zum Beispiel die Mädels und Jungs, die hinter LaterPay stecken. Das ist ein Startup aus München, das ist vor einiger Zeit in einen Testbetrieb gestartet und Richard Gutjahr, der mit seinem Blog ja immer mal wieder auch in den Medien auftaucht, hat gesagt, ich möchte das gerne testen, bevor da alle ran können. Und das ist ein WordPress-Plugin. Und dieses WordPress-Plugin läuft jetzt gut 4 Wochen bei ihm im Einsatz. Und bei LaterPay ist es so, dass hier in diesem Micropayment-Geldsystem man nicht direkt Geld bezahlt, sondern für Zusatzinhalte. Man bezahlt halt erst später. Wenn ich einen Inhalt mir freischalte, kommt es sozusagen auf so einen Deckel. Und wenn eine bestimmte Summe erreicht ist, muss ich mich registrieren und das wird dann irgendwie abgebucht. Und dieses Prinzip, für Inhalte im Netz zu bezahlen, funktioniert das, funktioniert das nicht? Es gab auf der Republika jetzt die erste Zwischenbilanz und die hast du dir angeschaut, Dennis, hast mit ihm hinterher gesprochen, mit Richard, und ihn gefragt, nach 4 Wochen LaterPay auf seiner Webseite, wie sieht denn die Bilanz von Richard Gutjahr aus?
Also in 4 Wochen, ich habe die genaue Summe jetzt nicht im Kopf, weil wir haben, ist ja auch weitergelaufen inzwischen, es mögen so 200-300 Euro gewesen sein, an lousy Pennies wohlgemerkt und für nur einen Monat. Also ich glaube schon, da ist noch sehr viel mehr Luft nach oben sogar. Keiner kennt das System, ich bin der Einzige, der es im Moment nutzt. Ich könnte mir vorstellen, das ist noch nicht das letzte Wort.
Hast du aus dem Klickverhalten der Leute, aus dem Bezahlverhalten der Leute für die Inhalte bei dir im Blog ein bisschen rauslesen können, auf was für Inhalte die stehen, was die vorwiegend klicken, wie die sich verhalten, wenn da jetzt so ein Bezahlsystem ins Spiel kommt?
Also ich glaube, es wäre vermessen, jetzt nach 4 Wochen da schon irgendetwas abschließend sagen zu wollen. Ich habe einfach mal alles probiert und abgebrannt, was es gab. Ja, ich habe Fotos verkauft, ich habe ganze Artikel verkauft, ich hab Abschriften von Interviews verkauft, ich habe Videos verkauft. Also ich habe In-App-Purchases gemacht. Das heißt, ich habe einen ganzen Artikel zerlegt in seine Bestandteile und habe einzelne Teile daraus verkauft. Ja, um zu gucken, einfach mal zu testen, was ist den Leuten eigentlich wirklich was wert. Interessanterweise sind die Dinge, die am meisten Recherchearbeit gekostet haben, am wenigsten bezahlt worden. Und das, was man ganz schnell mal eben so auf Photoshop irgendwie zusammenschiebt, irgendwie, das hat am meisten eingebracht. Noch einmal, wir reden hier über 4 Wochen. Ich kann das wirklich jetzt nicht als Generalregel irgendwie festlegen, aber so die ein oder andere Überraschung gab es schon.
Du hast eben darüber gesprochen, dass das jetzt bald freigegeben wird sozusagen für die Allgemeinheit. Wie wird das dann laufen, wenn ich das zum Beispiel im eigenen Blog einbinden möchte?
Also im Moment gibt es ein WordPress-Plugin, das gerade auf Herz und Nieren bei mir im Blog, also ich bin das Versuchskaninchen sozusagen, Tierversuch, getestet wird. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Also Mitte Juni haben wir uns vorgenommen, wenn es dann Ende Juni wird, auch gut, wird das ausgerollt, sowohl über WordPress als ganz normales Plugin, was man sich also dort über die Plattform runterladen kann, oder eben über laterpay.de.
Und diese Ergebnisse, die Richard beschreibt, finde ich schon recht spannend, weil das wesentlich mehr ist, als ich erwartet habe, und ich glaube auch mehr, als man zum Beispiel mit Flatter zusammenbekommen hätte, diesen Micropayment-Dienst. Was ich an Laterpay so spannend finde, ist, dass das ein Dienst ist, der so auf den ersten Blick nicht unbedingt die kritische Masse braucht, über die man immer mal so spricht, weil man einfach es nutzen kann, schon bevor man sich überhaupt dafür registriert.
Was ich ein bisschen hemmend finde, sind tatsächlich die Beträge. Das heißt, teilweise für ein Dokument, was er dann noch zusätzlich unter einem Artikel bereitstellt, soll man dann 9 Cent bezahlen. Und ich denke so, 9 Cent, das ist aber günstig. Das, was nichts kostet, das taugt auch nichts, so ungefähr. Also da hätte ich, glaube ich, so im Gefühl höhere Preise vermutet oder würde das irgendwie wertiger finden. Weil es ist ja auch jetzt nicht so wie da beim Discounter der Ramschtisch.
Aber es ist auch das erste Mal, dass man im Journalismus so ein bisschen so granularer daran geht, wie wir Medienwissenschaftler sagen. Und ich glaube, da lohnt es sich jetzt auch erstmal mit den Preisen zu experimentieren.
Apropos Medienwissenschaft, wir werden uns jetzt gleich in die inhaltlichen Sphären des Journalismus vorschwingen, denn um beide Enden des Spektrums, also viel Qualität und ganz wenig Qualität, ging es auch auf der Republika.
Da werdet ihr nicht glauben, was gleich hier passieren wird.
Besonders das zweite Interview hat uns zu Tränen gerührt. Gleich hier bei Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Was? Was? Was?
Ja, ich wollte nur sagen, dass hier was mit Medien ist.
Ach so, das stimmt. Das Haltungsmagazin.
Ach ja, was machen wir eigentlich mit dem Journalismus, wenn man nicht mehr mit dem Nachrichten das Geschäft macht, sondern aus irgendwas anderem das machen muss? Darüber hat zum Beispiel Konstantin Seibt gesprochen auf der Republika unter dem Titel Journalismus nur besser.
Ja, er hat so ein bisschen geguckt, was machen wir, weil ja Nachrichten überall frei verfügbar sind. Und er sagt, wir müssen vor allem mit Haltung rangehen. Haltung. Und ich finde Haltung immer so schwierig.
Ein großes Wort.
Ja.
Was steckt dahinter? Wie kann man das umsetzen?
Ja, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Aber erstmal noch über den Schritt vorher. Ja, er sagt nämlich nicht, Zeitungen gehen durch das Internet verloren oder so, sondern er sagt ganz was anderes, nämlich, dass ja Zeitungen so schlecht dran sind, weil die Leute gerade eine Gewohnheit ablegen. Das merkt er auch, sagt er, als Journalist beim Schweizer Tagesanzeiger. Die legen eine Gewohnheit ab. Und ich habe ihn erst nochmal darum gebeten, mir zu erklären, was das für eine Gewohnheit ist.
Ja, eigentlich ein Morgenritual, dass du dich ohne Kaffee, Zigaretten und Zeitung unwohl gefühlt hast. Wir dachten immer, wir verkaufen Nachrichten, aber im Grunde genommen verkauften wir diese Gewohnheit und die fällt jetzt weg. Die Leute brauchen nur noch den Kaffee und nicht mehr die Zigaretten und die Zeitungen und wir sind aufgeschmissen.
Das heißt, selbst Nachrichten brauchen die Leute gar nicht?
Ja, Nachrichten sind ja eigentlich inflationär geworden, überall zu haben. Nachrichten waren eigentlich unser Kernprodukt und sind jetzt irgendwie eine Ware, die so billig und überall ist, dass sie fast schon eine Belästigung ist.
Was ist der Ausweg daraus jetzt? Also was nehmen wir als Ersatz für die Nachricht, für das, was bisher in der Zeitung stand, um ja, sie wieder zum Kaufobjekt zu machen?
Ja, ich glaube sozusagen, statt Nachrichten und Fakten muss man Geschichten bringen. wie die Sachen zusammenhängen. Dann weiterhin Haltung zeigen. Das ist, glaube ich, ein sehr gefragtes Produkt, gerade in der Orientierungslosigkeit heute. Und dazu muss man die Haltung verdammt nochmal erstmal kriegen. Das ist das Problem.
Ich wollte gerade sagen, also dieser Begriff Haltung, der ist ja mittlerweile auch arg überstrapaziert. Also alle sagen Haltung, darauf kommt es an, du musst darauf achten, die Leute wollen das irgendwie damit verbinden. Du sprichst auch von so einer Club-Atmosphäre, die eine Zeitung schaffen muss, um die Leser um sich herum zu versammeln. Was aber so schwierig ist, ist diesen Begriff zu füllen. Wie bekommen wir diesen Begriff Haltung gefüllt, so dass ich jetzt zum Zeitungsredakteur oder Chef oder Verlagsmann gehen könnte und sagen könnte, so das wäre es. In diese Richtung könntet ihr mal überlegen, die Zeitung zu gestalten.
Ja, man kann vielleicht als erstes mal sagen, was Haltung nicht ist. Was die Leute im Business sehr oft sagen, ja okay, Nachrichten fallen als Produkt weg, für das die Leute zahlen wollen, also verkaufen wir so etwas wie Orientierung, Zusammenhänge und Meinung. Und das ist sehr oft billige Ware. Meinung ist billige Ware, weil die wachsen dir wie Haare, du hast Meinungen zu allem. Die teure Variante der Meinung ist die Haltung. Die Haltung unterscheidet sich in der Meinung dadurch, dass man sich wirklich die Sache durchgedacht hat. Dass mehrere Leute sich die Sache durchgedacht haben und wissen, wo sie stehen, wohin sie gehen und wohin sie auf keinen Fall wollen und was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen. Und das ist eigentlich die Klarheit am Ende der Reise, die man hat.
Das heißt, ich als Zeitung lege mir diese Richtung fest und in diese Richtung galoppieren dann alle Artikel, die ich veröffentliche.
Ja, es ist weniger eine Richtung als eine Haltung, mit der man Sachen tut. Also diese Haltung kann Kühnheit sein, dass man versucht, kühn zu sein, entweder in der Recherche oder im Gedanken oder in den einzelnen Formulierungen in Artikeln. Es kann Freundlichkeit sein, dass man versucht, nicht dauernd irgendwelche Unglücke zu bringen, sondern etwas Konstruktives. Ich glaube, Aufrichtigkeit ist eine der wichtigsten Haltungen in der Branche. Also aufrichtig wirklich das zu schreiben, was man gesehen hat, was man wirklich denkt. Aufrichtig das Fehler zuzugeben, aufrichtig dazustehen und nicht das zu liefern, von dem man glaubt, dass das Publikum will, sondern das zu liefern, was man wirklich denkt und fühlt. Denn Kommunikation ist eigentlich eine verdammt einfache Sache. Wenn jemand wirklich ehrlich sagt, was er gesehen hat und was er denkt, dann hört man diesem jemand gemeinhin zu.
Das heißt, ich setze Haltung nicht unbedingt immer mit Perspektive gleich, mit der man auf ein Thema blickt, sondern das ist ja auch eine Stilfrage, die dahinter steckt.
Ja, und Stil ist eine sehr ungenutzte Ressource in Zeitungen. Es gibt normalerweise einen Einheitsstil, also für Kommentare, für Interviews und so weiter. Und dieser Einheitsstil wird über jede Nachricht und jedes Ereignis drüber gestülpt. Das Resultat des Einheitsstils ist ein wenig wie bei dem Witz mit dem Haarschneidehelm, wo man den Erfinder des Haarschneidehelms fragt, ja, aber sind die Köpfe nicht verschieden groß? Und der Erfinder sagt, ja, aber nur beim ersten Mal. Das Resultat ist, dass am Schluss alles gleich klingt und dass alles in einem Brei versinkt. Und deshalb braucht es Stil, das heißt Variation von Stil nach den Fakten, damit man die Sachen irgendwie überhaupt aufs Papier bringt und nicht in diesen Brei versinken lässt.
Während die einen Journalisten an ihrer Haltung arbeiten, werden klassische Medien unbemerkt von neuen Webseiten überholt. Ihr habt unsere reißerischen Überschriften bemerkt, die wir hier und da mal aufploppen haben lassen in dieser Ausgabe. Wir haben Dienste wie BuzzFeed oder Upworthy imitiert. In Deutschland gibt es jetzt auch Webseiten, die mit reißerischen Überschriften im Netz viel erfolgreicher unterwegs sind als die Inhalte klassischer Medien. Jens Schröder hat dies bei seinem Social-Media-Analyse-Dienst 10.000flies.de herausgefunden und auch uns heute auf der Republika das Phänomen erklärt.
Bisher war es halt immer so, dass meistens Artikel von großen Medien wie Spiegel Online und Bild.de vorne waren und in letzter Zeit halt sehr stark der Postillon als Satireblog. Und auf einmal tauchen eben wie aus dem Nichts Seiten auf, die deren Vorbilder es in den USA schon sehr erfolgreich gibt, wie BuzzFeed oder Upworthy. Und jetzt gibt es eben auch deutschsprachige Seiten, die sich daran orientieren, ganz einfach mit irgendwelchen übergeigten und sehr persönlichen Headlines die Leute dazu zu bringen, zu klicken und dann auch zu liken. Das sind halt heftig.co, das ist das Like-Mag, also solche Seiten, die zum Teil aus der Schweiz kommen, was ganz interessant ist. Und bei heftig.co weiß man eben in der Tat tatsächlich nicht so recht, wer dahinter steckt und woher das kommt.
Du hast ja auch angeschaut, woher zum Beispiel die Follower kommen. Bei einigen hat man ja den Verdacht, wenn es ein schnelles Wachstum gibt, dass die irgendwie gekauft worden sind. Hast du Ähnliches dort feststellen können?
Das ist halt immer der Fall, ne? Wenn irgendein Medium oder irgendein Artikel auf einmal ganz, ganz extreme Ausschläge nach oben hat mit einzelnen Artikeln, dann gucke ich halt immer, gibt es da irgendeinen Fehler, vielleicht auch bei Facebook. Es gibt des Öfteren technische Fehler bei Facebook, wo mal irgendwelche falschen Zahlen für einzelne Artikel angezeigt werden. Das findet man dann aber relativ schnell raus und das ist eben auch kein Problem. Und hier bei heftig.co habe ich eben in der Tat dann auch mir mal die Follower oder die Friends bei Facebook angeguckt, weil die ja schon mittlerweile mehr als eine 500.000 Fans da haben. Und es ist aber tatsächlich so, dass über 90% dieser Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammen. Also mit anderen Worten, es gibt keinerlei Indizien dafür, dass die sich irgendwelche Fans kaufen würden, weil dann sähe das anders aus. Dann kämen die Fans aus ganz anderen Ländern, die eben berühmt, berüchtigt dafür sind, dass man aus den Ländern, wenn man sich Fans kauft, dass die aus den Ländern stammen.
Was ist das jetzt für eine Botschaft an, sag ich mal, traditionelle Medienhäuser, die auf einmal da von links von solchen No-Names, Newcomern überholt werden, die versuchen, am Erfolg von Upworthy und BuzzFeed zu konkurrieren?
Ich glaube, man muss halt Facebook noch ernster nehmen als bisher. Ich würde jetzt nicht vorschlagen, man muss von denen lernen, weil ich deren Methodik oder Machart persönlich ganz schlimm finde. Also diese Headlines reizen mich gar nicht dazu zu klicken, aber offenbar gibt es eben zigtausende, hunderttausende, die das schon reizt. Und dementsprechend wird es garantiert so sein, dass das ein oder andere Medium sehr, sehr wohl davon lernen wird und wir Headlines in der Art auch bei Nachrichtengeschichten in der nächsten Zeit immer öfter sehen werden.
Hat sich das denn irgendwann mal ausgereizt? Weil das Problem bei solchen Geschichten ist ja immer, die Fallhöhe ist extrem. Denn ich bin total interessiert, schaue mir das an und meistens steckt ja einfach gar nichts dahinter. Das muss sich doch irgendwann abnutzen, oder?
Das ist ja bei heftig.co alleine schon die Domain, ja? Also das, was ich da an Inhalten finde, davon finde ich nichts heftig, genau gar nichts. Und dementsprechend ist da schon eine Fallhöhe, die von der man abstürzt. Und auch bei den Geschichten, ich habe natürlich auch irgendwie dann, auch wenn es mich persönlich nicht interessiert, mir die Geschichten angeguckt, um ganz einfach zu lernen, warum sind die erfolgreich. Und auch da ist es ganz oft so, dass da in der Headline irgendwas versprochen wird, was dann nicht gehalten wird. Und das ist natürlich dann, kann schon zu einem Problem werden, wenn die Leute eben sehen, ach, das ist irgendwie dann doch gar nicht so heftig, was ich da lese. Dann halten sie sich vielleicht irgendwann dann tatsächlich fern von der Seite. Aber dass der allgemeine Trend oder die Machart, wie die diesen Erfolg erreichen, eben auch das Like-Mag beispielsweise, das wird nicht verschwinden. Das wird also zumindest nicht so schnell verschwinden. Weil es eben auch ja letztlich zeigt, wie man Leute mit wenigen Worten in sozialen Netzwerken erreicht und dazu bringt, die eigenen Inhalte zu lesen. Und das ist halt ein Trend, der nicht verschwinden wird. Die einzelnen Seiten, wie heftig und so, das weiß ich nicht, ob die vielleicht irgendwann verschwinden. Aber der Trend und die Methode wird nicht verschwinden.
Da blutet aber ein bisschen das publizistische Herz.
Naja, letztlich ist es ja sowieso, wenn man darüber nachdenkt, auch gerade als Journalist, der irgendwie die Branche so ein bisschen begleitet, ist das Internet ja von vornherein immer schon ein Medium gewesen, was dem Journalismus auch durchaus schadet, ja? Weil es ja nicht nur Nachteile hat, wenn man früher als Zeitungsjournalist ganz einfach auch gar nicht wusste, wie viele Leute die eigenen Artikel lesen. Und heute kann man quasi in Echtzeit oder in Pseudo-Echtzeit sehen, wie viele Leute sich für welchen Artikel interessieren Und dann ist natürlich in Chefredaktionen und Geschäftsführungen der Drang groß, eben nur noch die Themen zu beackern, die Klicks bringen. Und die wichtigen Themen, die eben ein bisschen sperrig sind und nicht das große Publikum erreichen, die dann einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und dieser Trend kann natürlich dann durchaus auch, wenn man dann irgendwie noch übergeigte Headlines dazu stellt, das Ganze noch negativer machen, klar.
Sagt Jens Schröder von 10.000fleiß.de. Und ich habe mir einmal an der aktuellen Auswertung, was in dieser Woche am erfolgreichsten oder am meisten geteilt worden ist im Social Media Web, mal angeschaut. Heftig CO ist da mit dieser Überschrift. Dieser Hund versucht so sehr, sich mit der Katze anzufreunden, du wirst vom Stuhl vor Lachen fallen. Krass, oder? 75.000, aber heftig war die Geschichte überhaupt nicht.
Aber ich gucke mir das gleich mal an.
Ich auch. Wir haben an dieser Stelle noch Bonus-Content, weil unsere Radiostunde schon zu Ende ist, ja, für den Podcast. Wir haben nämlich euch gefragt, was ihr auf der Republika toll fand, was ihr wieder mit nach Hause genommen habt. Und ich würde sagen, liebe Radiohörer, liebe Live-Hörer, gerade Pech gehabt. Hier ist der exklusive Bonus-Content. Und eins sei schon euch versprochen, da sind auch zwei Wörter, die man sonst nicht so häufig im Radio hört, mit eingepackt.
Da wird man vor Schock vom Stuhl fallen.
Ja, der Inhalt kommt im Podcast jetzt.
Hallo, mein Name ist David Streit. Da muss ich meinen eigenen nennen, weil ich heute im MIZ Innovation Space mein Projekt, das digitale Regal, vorgestellt habe. Da geht es darum, wie wir in der Zukunft mit Medien umgehen und dass wir uns quasi digitale Medien wieder zurück an die Wohnzimmerwand holen könnten, wenn es mein Produkt gäbe. Das geht durch eine Wiedergabefläche, die deine iTunes-Bibliothek und deinen Spotify-Account zusammenbringt.
Hi, ich bin Lena Rogel und ich bin so eine Social-Media-Tussi. Also besonders fasziniert, ohne schleimen zu wollen, weil sie gerade neben mir steht, hat mich die Session meiner Schwester, das fand ich sehr schön, meine Schwester hat über Todsünden im digitalen Zeitalter gesprochen. Es gibt ja die klassischen 7 Todsünden und für mich war das war so prägend Neid, weil ich immer neidisch war auf meine Schwester und wir uns jetzt aber doch angenähert haben. Mein Cloud-Score ist nämlich höher als ihrer.
Ja, grüß dich, Florian aus Berlin. Und ein kritischer Punkt, um den wirklich einen kleinen nennen zu können, war, es gibt super viele tolle Ideen, aber viele machen sich manche Gedanken nicht über die Finanzierung, über die Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, das muss nochmal in den Fokus genommen werden, manche Sessions noch da mit reinzunehmen im nächsten Jahr. Aber ich glaube, rundum bin ich super zufrieden.
Hallo, ich bin Sarah. Ich war völlig privat auf der Republika und habe neben vielen, vielen Kaffeegesprächen auch noch mitgenommen, eine ganze, keine Mailbox voll, aber ein Aufnahmegerät voll mit Beleidigungen von William Cohn, der vorher bei Roschen Böhmermann immer das Intro gesprochen hat.
Ich bin der Philipp. Ich habe gelernt, wie man schöne Bilder malt. Man malt mit, was man hört und probiert das schön zu machen. Und es klappt am Anfang meistens gar nicht, aber irgendwann wird es immer besser und sieht dann schön aus und man hat schöne Notizen. So ein bisschen wie rumkritzeln, nur in schön.
Ich bin Ilse Mohr, Silvernerd. Das heißt, ich bin kein Silversurfer mehr, sondern gehe auf die Republika, um Dinge zu lernen. Besonders anregend fand ich eine Session, in der über YouTube gesprochen wurde, weil das eine Welt war, die ich noch nicht kenne.
Hallo, ich bin Hannes Schlee und ihr könnt mich unter agrarblogger.de oder schlee.de lesen. Ich habe ein Sweetup mitgemacht, das war toll. Da kriegt man lauter tolle Süßigkeiten vorgestellt und kann die dann probieren.
Ich bin Franziska und twittere unter @franziskript. Bei der Republika lernt man total toll, wie unterhaltsam Vorträge auch mal sein können, so abseits des Beruflichen. Felix Schwenzel ist echt eine coole Sau, weil der gerade die ganze Überwachungsdebatte so wahnsinnig unterhaltsam nochmal zusammengefasst hat, dass man einfach nur hachen könnte. Wir müssen das tun, damit Sascha Lobo wieder witziger wird und ich auch.
Ich bin Max, hi. Mein Kopf ist dermaßen leer gerade, dass ich jetzt erstmal gar nichts mitnehme. Ich habe vorher einen Lasercutter zusammengebaut. Das habe ich gebraucht. Nach 2 Tagen totalem Input war das so ein bisschen Lego-Basteln einfach. Also dieser Makerspace, der bringt einen wieder runter dann nach ganz viel Diskurs.
Hallo, ich bin Katrin, @Frau Krause bei Twitter und ich mache was mit Medien bei UFM. Am besten gefallen hat mir @Journal, und zwar sexuelle Revolution im Internet. Ich fand es einfach mega geil, wie sie witzig und charmant die Worte Muschi und Fotze in einen Vortrag mit reinbringen konnte. Ich würde jedem empfehlen, ihr nochmal zuzuhören.
So, das war dann der Inhalt im Podcast. Liebe Radiohörer, gerne nochmal nachhören auf dradiowissen.de. Und das war sie, die Republika, Herr Horn.
Das ging so schnell vorbei.
Ja.
Wir fahren da jetzt nochmal hin, den Spirit nochmal einatmen, um das Jahr durchzustehen bis zur Woche vom 4. Mai an.
Hopfengetränke gibt es da noch, glaube ich. Die holen wir uns jetzt noch ab. Wir freuen uns dann auf die Republika im nächsten Jahr. Und nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder gewohnt aus Köln und wünschen euch bis dahin eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.